Zweitens wurde in dem Tagebuch zwar in nebulösen Andeutungen der Wunsch nach der Züchtung einer omnipotenten Spezies erwähnt, jedoch rein gar nichts von der Genesis einer Mörderrasse. Und drittens hat die Zucht der Mörderrasse, gesetzt den unwahrscheinlichen Fall, sie ist tatsächlich entstanden, ganz offensichtlich mit der Schließung des Labors ein Ende gefunden und die Tiere sind wieder verwildert. Also verschonen Sie mich bitte mit Ihren Ammenmärchen und rücken Sie mit der Wahrheit heraus.
Es stimmt, ich habe ein bisschen geschwindelt, nun aber will ich endgültig die Wahrheit sagen. Also jetzt die fellüberzogenen Ohren gespitzt und aufgepasst. Ich gestehe, ich bin der Mörder. Wie Sie wissen, wurden die schrecklichen Ereignisse am Ende des Jahres 1980 im Tagebuch nur sehr vage angedeutet. Und das gibt Anlass zur Spekulation, oder nicht? Ja, ja, am Ende meines wissenschaftlichen Wirkens wurde ich ziemlich verrückt. Das ewige Grübeln über die Suppe, über ihre Art und insbesondere über Claudandos Genaufbau raubten mir den allerletzten Funken Verstand. Sie müssen jedoch Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Auslöser meiner Psychose richten. Und dieser war nun einmal die zu intensive Beschäftigung mit Ihrer Gattung. Ich habe gewissermaßen einen Narren an euch, kleinen Biestern, gefressen. Um es kurz zu machen, ich bin nach dem bedeutendsten Fiasko meines Lebens weder im Irrenhaus noch in einem Sarg gelandet. Im Gegenteil, ich erfreue mich bester schizophrener Gesundheit. Schleiche wie das Phantom in der Oper im Distrikt umher und töte eine Felidee nach der anderen. Warum? Na, weil ich wahnsinnig bin, vollkommen wahnsinnig, verstehen Sie? Und gefährlich. Dabei tarne ich mich selbstverständlich geschickt, halte mich penibel an die animalischen Gepflogenheiten und bringe meine Opfer mit ihrer artspezifischen Methode, das heißt mit einem Nackenbiss, zur Strecke. Ist das nicht genial?
Ich fürchte, Professor, Sie sind noch verrückter, als Sie glauben, denn Sie haben offenbar keine Kontrolle mehr über Ihre Fantasie. Sie können doch nicht allen Ernstes von mir erwarten, dass ich Ihnen dieses Phantom in der Opferquatsch abkaufe. Schauen Sie, es ist kinderleicht, Ihre Lügen zu entlarven. Angenommen, Sie haben sich, nachdem Sie übergeschnappt sind, wahrhaftig eine Phantomexistenz zugelegt, um meinesgleichen die Nacken zu bearbeiten, was in der Tat eine blödsinnige und reichlich unlogische Vorstellung ist. Wo haben Sie sich seitdem versteckt? Von was haben Sie sich ernährt? Immerhin sind inzwischen 8 Jahre vergangen. Wurden Sie niemals krank? Sie sind kein kleines Tier. Irgendjemand hätte Sie sehen müssen, wie Sie nachts unschuldigen Felidae hinterherjagen, womöglich auf allen Vieren. Außerdem haben Sie allem Anschein nach nicht mehr alle Tassen im Schrank, was ausschließt, dass Sie zu solch komplizierten und ausdauererfordernden Aktionen in der Lage sind. Ich habe eine andere Theorie. In Ihrem Frankenstein-Labor wurden von Ihnen Experimente durchgeführt, für die die Veterinärbehörde sich weigerte, Genehmigungen auszustellen. Wie ich mich mit eigenen Augen überzeugen konnte, laufen die lebendigen Beweise dieser verbotenen Experimente im Revier noch frei herum. Das ist in der letzten Phase Ihrer irrsinnigen Forschereinsiedelei zu, na sagen wir mal, einer Meuterei im Laboratorium kam, in deren Verlauf sich die Versuchskaninchen befreien konnten, wurde mir von einer geliebten, inzwischen ebenfalls ermordeten Freundin namens Felicitas zugetragen, wenn auch lediglich in Form einer unscharfen Traumbeschreibung. Tatsache ist, dass die Opfer der untierischen Versuche noch unter uns leben. Die Verantwortlichen bei Pharmarox aber mussten um jeden Preis verhindern, dass dieser unerhörte Tierquälereiskandal, der ja letztendlich auf ihrem Mist gewachsen war, an die Öffentlichkeit drang und mit ihnen in Verbindung gebracht wurde. Deswegen wurde die Forschung auf diesem Gebiet auch gänzlich eingestellt, obgleich man ja anfangs noch beabsichtigte, sie durch ihren Todfeind Knorr zu ersetzen. Als die Hohen Herren ziemlich spät merkten, was für eine Sauerei sie in den unbeaufsichtigten Monaten veranstaltet hatten, wurde das Labor kurzerhand dicht gemacht, das Schild draußen in aller Eile herausgerissen und das Unternehmen Gewebekleber einfach dem Prozess des Gras darüber Wachsenlassens anheimgegeben. Einige unbeseitigte Spuren bereiteten den Herren jedoch beträchtliche Kopfschmerzen, umso mehr, weil sie keine Möglichkeit sahen, dieser unauffällig zu verwischen. Denn die eigentlichen Objekte ihrer Vertuschungsaktion befanden sich in der Freiheit, durchstreiften die umliegenden Gärten, versteckten sich vielleicht gar. Was würde passieren, wenn andere Menschen diese Monstren entdeckten? Würden sie nicht Verdacht schöpfen und diese armen, entstellten Viecher direkt mit dem undurchsichtigen Laboratorium in ihrer Nachbarschaft in Verbindung bringen? Bestimmt sogar.
Folglich musste jedes Tier, das aus dem Labor ausgebrochen war, ebenfalls beseitigt werden. Diese Erklärung klingt für mich plausibler.
Ihr tolldreistes Vorstellungsvermögen übertrifft ja sogar meinen kranken Geist, lieber Francis. Sie glauben also tatsächlich, dass statt meiner irgendwelche Tierkiller im Auftrage von Pharmarox herumrennen und ihre Freunde umbringen? Womöglich auf allen Vieren? Sehr amüsant, wirklich sehr amüsant. Sie tappen genau in die Fallen, die Sie für mich aufgestellt haben. Erlauben Sie mir bitte, Ihre fadenscheinige Hypothese aus den Angeln zu heben.
Erstens. Wieder einmal ist es die Zeit, die gegen die Logik spricht. Haben es diese ominösen Tierkiller in 8 Jahren immer noch nicht geschafft, alle verkrüppelten Versuchstiere zu eliminieren? Glauben Sie im Ernst, dass sich ein Unternehmen wie Pharmarox 8 Jahre lang mit so einer Idiotie herumschlagen würde?
Zweitens. Wenn die Killer es so sehr darauf anlegen, die lebenden Beweise der verbotenen Experimente zu beseitigen, warum liegen dann die Leichen wie zur Besichtigung für die Blicke eines jeden Spaziergangs frei in der Landschaft herum?
Und drittens, Sherlock. Das ist jetzt die Preisfrage. Waren die Ermordeten außer Felicitas irgendwie verstümmelt?
Nein?
Ja. Erst denken, dann reden. Wie der gebildete Humanist zu sagen pflegt.
Dieses Zwiegespräch entspann sich in meinem Schädel, nachdem ich die Lektüre des Tagebuchs von Professor Julius Praetorius beendet hatte und nun zwanghaft versuchte, daraus Schlüsse in Bezug auf die Mordserie zu ziehen. Obwohl ganz objektiv betrachtet zwischen den gegenwärtig stattfindenden Morden und dem Laborhorror von 1980 keinerlei Verbindung zu existieren schien, spürte ich instinktiv, dass beide Dinge einfach zusammengehören mussten. Das lag zum einen daran, weil die im Tagebuch beschriebenen Grauen von einem derart unvorstellbaren Ausmaß waren, dass sie gleichsam einer satanischen Kettenreaktion folgend einfach bis in die Gegenwart weiterwirken mussten. Mörder wie Ermordete gehörten meiner Spezies an. Doch da war auch noch etwas anderes, etwas, was ganz speziell uns, die Felidae, betraf. Und dieses Etwas führte wahrscheinlich zu der lang ersehnten Auflösung. Das spürte ich, das wusste ich. Trotz der klugen Einsichten wäre es vielleicht angebracht gewesen, eine Gedenkminute für all die Gepeinigten und Toten einzulegen, deren Andenken auf eine groteske Weise einzig und allein dieses verschimmelte Tagebuch pflegte. Ich hätte ein paar Gedanken an Claudandus verschwenden sollen, diesen bemitleidenswerten Kerl, der mit größter Wahrscheinlichkeit am Ende des Dramas gestorben war. Doch stattdessen empfand ich nur Hass, unbeschreiblichen, kolossalen Hass auf Praetorius und auf seine verfluchten Artgenossen. Praetorius war jedoch ein Verschollener, eine zu armselige und imaginäre Figur, um ihn aus vollem Herzen hassen zu können. Und auch die anderen Menschen, die da draußen ihre menschlichen Wege gingen, irgendwelche blödsinnigen Tätigkeiten ausführten, die so taten, als seien sie schlau, gebildet, modebewusst, einfühlsam, witzig, talentiert, als seien sie wirklich Menschen, waren zu gesichtslos und zu unbedeutend, als dass sie meines kostbaren Hasses wert gewesen wären. Deshalb konzentrierte ich, wahrscheinlich nicht bewusst, meine gesamten Hassenergien auf den Täter der bestialischen Morde. Dieser war greifbarer, ergreifbarer. Und mit meinem Spürsinn hatte ich vielleicht eine Chance, ihm das Handwerk zu legen. Unversehens beschlich mich das Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Ich wusste nicht genau, wie viel Zeit ich damit verbracht hatte, das Tagebuch zu studieren und darüber zu sinnieren, aber ich war mir absolut sicher, dass die Augen, unter deren Beobachtung ich jetzt stand, erst vor ein paar Minuten aufgetaucht sein mussten. War es nun soweit? Kam nun ich, die Nummer 7, an die Reihe?
Es sprang? Nein, es schoss wie eine durchgedrehte Fernlenkrakete auf mich zu. Es hatte in der Luke oberhalb der Wand gelauert, die den Keller vom niedrig gelegenen Garten trennte. Ein markerschütterndes Kreischen gellte durch die Luft. Der heimtückische Angreifer zischte richtig gehend während seines Fluges und es war stark anzunehmen, dass er dabei sein Haifischmaul weit aufgerissen hatte.
Noch bevor ich von lähmender Angst überwältigt werden konnte, reagierte ich. Mit einem pfeilschnellen Satz katapultierte ich mich zur Seite, als sei ich auf ein Trampolinnetz geworfen und wieder hochgeschleudert worden. Kong klatschte mit dem Gesicht genau auf die inzwischen ausgeblutete Ratte und befleckte seinen strahlend weißen Brustpelz mit dem roten Saft. Doch der Kerl hatte seinen Namen nicht von ungefähr erhalten. Denn das peinliche Malheur schien weder seinen Stolz noch seine teuflische Aggressivität abgeschwächt zu haben. Er war gerade unten aufgeschlagen, da wirbelte er schon wieder wie ein infernalischer Dämon empor und funkelte mich so kalt und endgültig an, wie die Kobra das Kaninchen. Und er lachte, was bei ihm ein ohrenbetäubendes Brüllen bedeutete.
»Habe ich dir nicht versprochen, dass wir noch eine Unterredung unter vier Augen führen würden?« scherzte er, und das Rattenblut tropfte von seinem Brustpelz auf das Tagebuch.
»Ich entsinne mich dunkel«,
sagte ich.
»Worüber wolltest du mit mir sprechen? Über das lautlose Heranpirschen? Da kann ich dir eine Menge Tipps geben.«
»Tja, ich war halt auch ein Scherzbold.«
»Das ist wirklich komisch«,
lächelte er sanft wie ein Henker.
Wir begannen ganz langsam, umeinander zu kreisen.
»Du scheinst überhaupt ein sehr komischer Vogel zu sein. Oder sollte ich vielleicht sagen, ein feiner? Ich hab's dir gleich angesehen, dass du dich für was ganz Besonderes hältst, für einen
eitlen Gag«,
sagt man das so? »Du kennst dich mit diesen raffinierten Ausdrücken bestimmt besser aus als ich. Was mich angeht, so bin ich mehr für das Grobe.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte ich. Er zog den unsichtbaren Kreis, in dem wir uns gegenseitig belauerten, unmerklich enger, wobei er die Intensität seines hypnotisierenden Starrens verstärkte. Er wartete nur auf den Moment, indem ich auch nur den leisesten Anflug von Schwäche zeigen und den Blick von ihm abwenden würde. Dann würde er sich auf mich stürzen und seine Fangzähne blitzschnell in meinen Nacken stoßen. Doch statt Schwäche präsentierte ich ihm mein blendendes Eitler-Gag-Lächeln, eine ausgeklügelte Kombination aus herablassender Ironie und reservierter Drohung. Man musste diese Burschen im Ungewissen lassen, das war die einzig wirkungsvolle Taktik.
»Naja, du bist eben derjenige, der hier die Drecksarbeit macht, nicht wahr?« fuhr ich fort. »Einer muss sich ja für die gute Sache opfern und Ordnung in das Gemeinschaftsgefüge bringen. Sonst geht womöglich die Welt unter. Ordnung? Das ist dein Leitspruch. Du stehst ganz oben und darunter versammeln sich in der richtigen Reihenfolge alle die, die deine Wünsche respektieren, sich von dir kontrollieren lassen und dich als King, Entschuldigung, als King Kong akzeptieren. Und wenn ein Neuling obendrein so ein eitler Gag wie ich dein Reich betritt, dann müssen ihm erstmal die Spielregeln erklärt werden, stimmt's? Und selbstlos, wie du nun mal bist, übernimmst du natürlich auch diese lästige Aufgabe. Bei deinem pädagogischen Talent kapieren es die meisten auch ungeheuer fix, von welcher Sorte die Hausordnung ist. Nämlich von der, wie war das eben? Groben. Doch das genügt dir nicht. Du möchtest, dass die Neuen deine 10 Gebote gleich von Anfang an gewissermaßen verinnerlichen. Deshalb ist zu Beginn die wichtigste Lektion fällig. Parierst du nicht, kann es extrem schmerzhaft für dich sein. So schmerzhaft, dass du vielleicht nie wieder der Alte sein wirst. Habe ich die Sachlage richtig erfasst? Er gröhlte begeistert. Wo er ging und stand, er mochte seinen goldigen Humor nicht missen. Ein wahrer Gentleman.
»Ja, ja, ja, du hast es erfasst, Bruder. So viel Verständnis für mein Anliegen habe ich bis jetzt noch nirgends gefunden. Du bist wirklich ein Ausbund an Intelligenz. Darum freue ich mich, gleich dein Blut schmecken zu dürfen.«
Draußen war inzwischen ein tobendes Gewitter losgegangen. Das Blitzen und Donnern hatte Weltuntergangsqualität und lieferte die entsprechende Begleitmusik zu unserer merkwürdigen Unterhaltung. Kong verlangsamte sein Drehtempo immer mehr und kam mir gefährlich nahe. Das Grinsen verschwand aus seinem Gesicht und es kam die primitive Fratze des Rüpels zum Vorschein. Auch mir war jetzt nicht mehr nach Witzereißen zumute.
»Kong«, sagte ich streng,
Findest du nicht, dass wir mit diesem albernen Spiel aufhören und uns mit ernsthaften Dingen beschäftigen sollten?«
»Na klar. Mit was denn zum Beispiel?«
»Dieser Distrikt wird von unsäglichem Grauen heimgesucht. Schreckliches passiert. Täglich wird einer der unsrigen umgebracht, kaltblütig ermordet. Ein Monstrum geht hier um und killt auf Teufel komm raus. Möchtest du mir nicht helfen, diesen Wahnsinnigen zu suchen?«
»Du brauchst ihn nicht mehr zu suchen. Ich kann dir verraten, wer es ist.«
»So? Wer ist es denn?«
»Na, ich. Der Mörder steht vor dir.«
»Und warum mordest du?«
»Tja, warum? Weil diese Typen alle eine dicke Lippe riskiert haben, so wie du.«
Er war noch primitiver, als sie ihn eingeschätzt hatte. Der Neandertaler par excellence.
»Sei mir nicht böse, Kong. Das kaufe ich dir nicht ab. Ich meine, du bist schon ein gewaltiger Kotzbrocken, aber einen Mord traue ich dir einfach nicht zu. Dein Motiv klingt wenig überzeugend, weißt du?«
»Du wirst schon noch früh genug merken, wie überzeugend ich bin.«
»Ach, mein Freund, wenn es denn unbedingt sein muss, dann muss es eben so sein. Ich mache dich jedoch darauf aufmerksam, dass dir diesmal die Schützenhilfe von deinen beiden Unteraffen fehlt. Mann gegen Mann. Ob du das wohl durchstehst?«
»Irrtum!«
hustete er los und warf einen triumphierenden Blick auf die Luke. Wie auf ein Zeichen quetschten daraufhin Hermann und Hermann ihre regennassen Rattenvisagen durch die Maueröffnung und grinsten mich verschlagen an. Ich hätte wissen müssen, dass ein General ohne seine Armee keinen Krieg anfängt.
»Ist das fair?« fragte ich.
Eigentlich war es keine Frage, sondern Philosophie in Reinkultur.
»Nein, nein!«
Er hatte keine Ahnung, was Philosophie ist. Die beiden rabenschwarzen Orientalen oben sahen einander amüsiert an und brachen ebenfalls in höhnisches Lachen aus. Dann schoben sie sich nacheinander durch die Luke, sprangen in den Keller und umstellten mich. Ich befand mich nun im Zentrum eines Dreiecks, welches vom unergründlich lächelnden Kong und den Hermann-Brüdern gebildet wurde. Die Frage, aus welchem unerfindlichen Grund sie eigentlich ihre Kräfte mit mir messen wollten, war jetzt unwichtig geworden. Es schien ein längst fälliges Ritual zu sein, das einfach zelebriert werden musste. Das einzig Ungewöhnliche daran war, dass sie mich ausgerechnet in meinem eigenen Revier in die Knie zwingen wollten. Das Bermuda-Dreieck brach jäh auseinander, als ich mit einem überraschenden 1,5-Meter-Sprung auf einen der Felsen aus Computerausdrucken sprang. Da die drei aber aus lauter aufgestauter Wut nicht in der Lage waren, ihre Angriffe untereinander zu koordinieren, hechteten sie mir alle gleichzeitig nach, während ich mich bereits hüpfenderweise unterwegs zu dem nächsthöheren Felsgipfel befand. Die Marx Brothers prallten auf der Spitze des Papierfelsens, welcher natürlich viel zu eng für alle drei war, aufeinander, veranstalteten panische Kraxelbewegungen, um nicht abzustürzen, bekamen aber keinen Halt und purzelten schließlich doch herunter. Kong war wieder einmal der Erste, der sich im Nu aufrappelte, hektische Orientierungsblicke um sich warf und dann zu meinem Gipfel emporsprang. Während er noch in der Luft war, ließ ich mich wiederum auf den Boden fallen, wo mich Hermann und Hermann mit vor Zorn, Dummheit und Wahnsinn geweiteten Augen erwarteten.
»Überlasst ihn mir!« brüllte Kong hysterisch, der inzwischen oben angekommen war.
Doch Hermann und Hermann waren schon zu sehr die Sklaven des überschüssigen Adrenalins in ihren Adern geworden, als dass sie zu einer Vollbremsung imstande gewesen wären. Der Schielende von den beiden schien sogar Schaum im Mund zu haben.
Wir sprangen alle gleichzeitig. Als die zwei abhoben und in meine Richtung sausten, katapultierte ich mich ebenfalls in die Lüfte, und zwar ihnen genau entgegengesetzt. Etwa einen halben Meter über dem Erdboden geriet ich zwischen die Aggressivlinge, nachdem ich jedoch vorher die Vorderpfoten ganz steif von mir gestreckt und die Krallen ausgefahren hatte. Und während Hermann und Hermann an mir vorbeihuschten, streifte ich sie leicht, wobei meine Krallen beachtliche Ritzer jeweils seitlich in ihre Pelze schnitten. Aber ich hatte nicht mit der Zielgenauigkeit von Kong gerechnet. Als ich auf der anderen Seite wieder Boden unter meinen Pfoten spürte, sprang
er von seiner luftigen Höhe hinab, genau auf meinen Rücken und versuchte sofort, den Nackenbiss anzubringen. Mit einem reflexartigen Ruck schüttelte ich ihn ab, schoss zwischen den beiden Orientalen, die sich ihre Wunden leckten, hindurch und eilte zu der Wand, wo sich in circa 2,5 Meter Höhe die Luke befand. 2,5 Meter! Eine Hürde, die unmöglich zu nehmen war. Doch ich konnte mir jetzt nicht den Hauch eines Zögerns leisten. Meine Häscher hatten sich mittlerweile von ihrer Benommenheit erholt und flitzten mit wutverzerrten Fratzen in meine Richtung. Ohne viel zu überlegen, hechtete ich auf den erstbesten Papierhügel und von dort aus blindlings auf die Luke zu. Eine andere Alternative als die, den ganzen Körper exakt in diese kleine Öffnung hineinzurammen, gab es nicht. Der Schmerz jagte wie höllenheiße Lava durch meinen Körper. Denn wie befürchtet, gelang mir alles andere als eine saubere Landung. Ich streifte den Lukenrahmen seitlich mit dem Kopf, so dass er einen gehörigen Stoß erhielt und mein linkes Lippenteil blutig scheuerte. Notdürftig bekamen meine Vorderpfoten einen Halt. Nun hing ich zitternd an der Luke, während das blutdürstige Gesindel unten immer wieder hochsprang und nach meiner unteren Körperhälfte zu schnappen versuchte, als sei sie das Belohnungsfleisch für den besten Athleten. Langsam, meine gesamte Muskelkraft aktivierend und verbissen an nichts anders denkend als an das, was mit mir passieren würde, falls ich herabplumpste, zog ich mich ratenweise nach oben und dann schließlich in die Luke hinein. Ein letzter Blick nach unten versicherte mir, dass dieser schlechte Film noch lange nicht gelaufen war. Sobald Kong und seine Untergebenen meiner Rettung gewahr wurden, hüpften sie nacheinander ebenfalls auf die Papierstöße und schickten sich voll Enthusiasmus an, mir zu folgen. Ich verließ die Luke und rannte kopflos in den Garten. Hier erwartete mich eine wahre Sintflut. Alles, was der Himmel aufzubieten hatte, schien in dieser Nacht herabzufallen. Es war kaum mehr Regen zu nennen, was da niedergeprasselt kam und mich innerhalb von Sekunden bis auf die Haut nass werden ließ, sondern der Atlantische Ozean selbst. Die Regentropfen hatten sich in Dolche verwandelt, die beim Aufschlagen Schmerzen auf dem Körper verursachten. Der Regen fiel so dicht, dass man kaum einen Meter weit sehen konnte. Dazu blitzte und donnerte es unaufhörlich, als sei der Tag des jüngsten Gerichts angesagt. Ich lief zu der geradeaus vor mir liegenden Gartenmauer und bestieg sie mit einer Mischung aus Springen und Klettern. Oben angelangt, schüttelte ich mir das Wasser aus dem Fell und schielte gleichzeitig auf die Luke. Sie hatten es geschafft. Erst Kong, dann Hermann und Hermann entschlüpften der Öffnung und rasten in meine Richtung. Der nasse Weltuntergang schien sie nicht im Mindesten zu beeindrucken. Während nun die verdammten Niagara-Fälle niederstürzten und in den Gärten für kleine Überschwemmungen sorgten, rannte ich ohne Ziel und Verstand über die Mauern immer weiter und weiter, bog mich der Diktatur der Mauertopographie fügend mal links, mal rechts ab und versuchte mir dabei beständig einzureden, dass ich meine Verfolger abgeschüttelt hatte. Doch diese tauchten in dem Regenschleier hinter mir immer wieder auf und beglückten mich mit ihren quirligen Umrissen, die überhaupt nichts von Erschöpfung verrieten. Schließlich blieb ich abrupt stehen und legte eine Denkpause ein. Planlos weiterzufliehen hatte keinen Sinn, denn irgendwann würde ich gegen die Rückfront eines Hauses knallen und bange abwarten müssen, bis die drei mich eingeholt hätten. Schlau, um nicht zu sagen genial, war es dagegen, in irgendeinen Garten zu springen und dort flink nach einem offenen Kellerfenster oder einer abseits gelegenen vergammelten Laube Ausschau zu halten. Ein Versteck, wo ich rasch unterschlüpfen konnte, würde sich sicherlich finden lassen. Wiewohl meine Sicht durch den Regen beschränkt war, machte der Garten unter mir den für solch eine Operation geeignetsten Eindruck, weil er sehr groß war. Das Gelände war ohne Symmetrie und erkennbare Ordnung, wild mit Bäumen und Sträuchern bewachsen. Der verwitterte Altbau, zu dem der Garten gehörte, lag in gespenstischer Finsternis da und strahlte etwas Unheilschwangeres aus. Der Haken an der ganzen Angelegenheit war nur,
dass ich von meinem Standpunkt auf der Mauer den in Betracht kommenden Landeplatz unten kaum sehen konnte, da er sich im Schatten der Bäume unter Mauer verbarg. Aber dieses Risiko musste ich nun mal eingehen. Ohne mir weitere Gedanken zu machen, wo ich nun aufsetzen würde, sprang ich von der Mauer herab und landete zu meiner Erleichterung sanft im weichen, kniehohen Gras. Ich wollte sogleich nichts als verschwinden und mir ein Versteck suchen, als mit einem Mal ein gewaltiger, langanhaltender Blitz den Garten grell erleuchtete. Als ich erkannte, über was ich beinahe gestolpert war, blieb ich wie gelähmt stehen. Sie lag direkt vor meinen Pfoten, und ihre azurblauen Augen blickten wie träumend in den sich wütend entladenden Nachthimmel. Sie war eine schneeweiße Balinesin mit den ihr eigenen bräunlichen Geisterschatten im Gesicht, auf den Ohren, Pfoten und auf dem Schwanz. Ihr langes Fell hatte sich mit Regenwasser vollgesogen und die seidenen Haare waren zu hässlichen, nassen Knäueln verklebt. Das Gesicht in dem langen, keilförmigen Kopf verriet nichts von der Monstrosität, mit der sie vor kurzem konfrontiert worden war, sondern schien dieser grausamen Welt entrückter denn je. Aus der riesigen Wunde im Nacken floss kein Blut mehr, die Arme war schon längst ausgeblutet. Und wenn in unregelmäßigen Abständen doch noch ein paar Tropfen hervortraten, wurden sie von dem strömenden Regen sofort weggewaschen. Das Herzzerreißendste war jedoch ihre fortgeschrittene Trächtigkeit. Die Umrisse der kleinen Würmer zeichneten sich förmlich auf ihrem nassen Bauch ab. Alle meine Spekulationen über die Mordserie wurden nun unversehens zunichte gemacht, so wie ein sorgfältig aufgebautes Kartenhaus durch eine einzig unvorsichtige Bewegung in sich zusammenstürzt. Die Leiche war nicht männlich, sondern weiblich. Sie war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung nicht rollig gewesen, sondern trächtig. Sie war kein Standard, kein Mitglied der Riesenfamilie europäisch Kurzhaar, sondern sie gehörte einer Edelrasse an. Die einzige erkennbare Gemeinsamkeit zwischen diesem und den anderen Morden lag vielleicht in ihrer abgrundtiefen Sinnlosigkeit. Allein ein Irrer, ein amoklaufender Psychopath kam für solch eine Bestialität in Frage. Denn ein vernünftiges Mordmotiv konnte man aus dieser wahllosen Schlachterei beim besten Willen nicht herauslesen. Der helle Schein des Blitzes erlosch, und tiefe Dunkelheit hüllte die Balinesin wieder ein. Da ich nun wusste, wo sie lag, konnte ich sie trotzdem noch gut ausmachen. Aber sie hatte sich jetzt in ein Schattengeschöpf verwandelt, ohne jene grauenerregende Ausstrahlung, die sie im grellen Licht des Blitzes gehabt hatte. Ich fühlte mich wie versteinert, und es war mir unmöglich, auch nur mit einem Ohr zu zirpen. Während ich die Leiche anstarrte, bearbeitete mich der Regen nach Herzenslust und schien durch meine Poren bis in mein Innerstes vorzudringen. Ein heftiges Zittern bemächtigte sich meines Körpers, vielleicht ein Hinweis auf eine beginnende Lungenentzündung. »Da, schau her! Dem Kleinen ist die Puste ausgegangen, wohl zu viel minderwertiges Trockenfutter gelutscht.« Kong stand keuchend auf der Mauer und blickte triumphierend grinsend auf mich herab. Schnell gesellten sich von hinten Hermann und Hermann zu ihm und imitierten sein dämliches Grinsen. Sie schienen meinen Fund nicht zu bemerken. »Ja«, sagte ich traurig, »mir ist die Puste ausgegangen. Aber offenbar bin ich damit nicht der Einzige.«
»Was faselst du da?«
Kong sprang von der Mauer herunter und landete genau neben mir. Seine beiden Lakaien folgten ihm auf dem Fuße. Weiterhin lächelnd musterte er mich eine Weile von der Seite, dann fiel sein Blick auf die Leiche und seine spöttische Miene verwandelte sich jäh in nacktes Entsetzen.
»Solitär«,
brach es schließlich aus Kong heraus, und er begann aus vollem Herzen zu heulen.
»Oh, Solitär! Solitär! Was haben sie dir nur angetan? Meine liebe, süße, schöne Solitär, mein Gott, was haben sie dir nur angetan? Meine arme, arme Solitär, oh, Solitär!«
Er schrie und schluchzte und beschnupperte die Leiche und hüpfte wie ein regentanzender Indianer wie von Sinn um sie herum und riss vor Verzweiflung Grasbüschel aus der Wiese. Wie jede seiner Gefühlsregungen hatte bei Kong auch die Trauer gewaltige Ausmaße. Das Riesenvieh verausgabte sich förmlich, bis es sich schließlich auf die tote Solitär warf und wimmernd ihr regendurchtränktes Fell leckte. »Wer war sie?« fragte ich den schielenden Hermann an meiner Flanke. Dieser wandte die weinerliche Visage von dem umschlungenen Paar ab und schaute mich so geknickt und geistesabwesend an, als sei nicht ich es gewesen, der ihm noch vor ein paar Minuten ein hübsches Souvenir ins Fell tätowiert hatte. Solitaire war die Lieblingspuppe vom Boss. Und das, was in ihr ist, war wahrscheinlich auch von ihm, antwortete er kurz angebunden. Es war für mich wahrhaftig eine neue Erfahrung, dieses bis in die Haarspitzen aggressive Trio in einem derart desolaten Zustand zu sehen. Sie waren so aufeinander eingestimmt, dass jeder von ihnen die Empfindungen und Gedanken des anderen mit gleicher Intensität teilte. Zum krönenden Abschluss fingen Hermann und Hermann aus lauter Solidarität mit ihrem Meister auch noch zu heulen an. Kong jedoch erlangte allmählich die Fassung wieder. Und das alte, unverbesserliche Stinktier in ihm kehrte mit umso drastischerer Dynamik zurück. Er blähte sich in seiner bekannten angsteinflößenden Art mächtig auf und explodierte.
»Ich bring ihn um!«
gröhlte er so laut, dass er sogar die Symphonie des Donnergottes übertönte.
»Ich mache Hackfleisch aus ihm und koche seine Eingeweide in der Mikrowelle. Ich beiße ihm die Gurgel durch und saufe sein Blut. Ich reiße ihm die Eier aus und lasse ihn fressen. Ich!«
Er bekam vor lauter Schreierei keine Luft mehr und hustete Rotz und einige Brocken Unverdautes heraus. Dann fuhr er mit dem Brüllen fort, ohne der ekligen Unterbrechung Beachtung zu schenken.
»Welche herzlose Kreatur war das? Wer? Warst du's?«
Er warf mir einen halb wahnsinnigen Blick zu, schüttelte dann aber gleich ungläubig den Kopf. Mir fiel ein Stein vom Herzen.
»Nein, du warst es nicht. Du kannst es nicht gewesen sein. Du bist zu dämlich dazu. Außerdem war die Zeit zu kurz. Aber wer dann? Wer dann?«
Der unbändige Zorn fiel schlagartig von ihm ab, und er betrachtete erneut schmerzerfüllt seinen Liebling. Plötzlich ein Geraschel, als zappele etwas in den Ästen eines Buschwerks. Wir vernahmen es alle gleichzeitig und horchten auf. Obwohl der Sturm eine stetige Untermalung von Regengeprassel und wildem Rauschen lieferte, die verhaltene Töne kaum zur Geltung kommen ließ, war dieses Rascheln deutlich zu hören. Jemand musste sich ganz in unserer Nähe aufhalten. Kong war augenblicklich wie elektrisiert und streckte den Kopf empor. Seine Nase mümmelte in mechanischem Tempo und Rhythmus. Hermann und Hermann taten es ihm gleich und begannen ebenfalls intensiv zu riechen. Peu à peu wanderten unsere Augen in Richtung eines etwa 4 Schritte entfernten Baumes. Mit einem Mal hopste aus dem herbstlich blattlosen Gebüsch am Fuße des Baumes etwas hervor und watschelte schwerfällig hinter den Stamm des nächststehenden Baumes, um sich dort vor uns zu verstecken. Was ziemlich ungeschickt und dumm war, weil wir es bei diesem Vorgang genau im Visier behielten. Dennoch, die ganze Aktion ging immerhin so rasch und plötzlich vonstatten, dass wir den Fremdling zwar durch seine eindeutigen Umrisse als einen der unsrigen identifizieren, darüber hinaus aber nicht einmal seine Fellfarbe registrieren konnten, geschweige denn auszumachen vermochten, um wen es sich handelte. So verbarg er sich nun hinter dem dünnen Stamm und bildete sich offenbar allen Ernstes ein, uns mit diesem primitiven Ablenkungsmanöver überrumpelt zu haben. Wie bei Kong üblich, tat er seine Vorgehensweise erstmal laut und deutlich kund.
»Gnade dir Gott!« rührte er.
Gnade dir, Gott! Falls du jemals Schmerzen hattest, werden sie dir verglichen mit dem, was dich jetzt erwartet, wie juckend vorkommen. Ich werde dir den Kopf abmontieren und dir in den Hals scheißen. Ich werde dir das Herz rausreißen und damit Ping-Pong spielen. Ich werde...«
Die Vorankündigung auf die zu erwartenden Freuden tat ihre Wirkung. Der Unbekannte nahm die Beine in die Hand und rannte in seiner merkwürdig watschelnden Gangart auf die gegenüberliegende Mauer zu. Kong und Gefolgschaft schossen ihm sofort hinterher und mehrere Blitze zuckten am Himmel, als wollten sie die Dramatik der Szene unterstreichen. »Ich wollte Ihnen noch nachrufen, dass man nicht überstürzt handeln solle, dass der Fremde vielleicht so, wie wir, nur als zufälliger Zeuge auf die Leiche gestoßen war, dass wir ihn zunächst einem Verhör unterziehen müssten und dass jeder so lange als unschuldig galt, bis man ihm seine Schuld nachwies.« Gleichzeitig sah ich die Lächerlichkeit dieser Appelle natürlich ein. Es war genauso absurd, als rufe man einer durchgegangenen Herde Pferde nach, sie solle auf die Verkehrsschilder achten. Mir blieb also nichts anderes übrig, als Jäger und Wild hinterher zu sputen, um wenigstens das Schlimmste zu verhüten. Der Watschler, ein verwahrloster, grauhaariger Perser, zumindest eine Promenadenmischung mit einer Menge Perser drin, soweit ich es von der Ferne erkennen konnte, war überraschend behende. Ohne im Laufen innezuhalten, sprang er am Ende des Geländes fließend auf die Gartenmauer, so dass er den Eindruck eines sachte, abhebenden Jumbus erweckte. Oben angekommen, riskierte er einen hastigen, doch seltsam unbeteiligten Blick auf seine Verfolger, die wie die Kavallerie mit Karacho auf ihn zustürmten. Ein gigantischer Blitz, dem sogleich ein ohrenbetäubendes Grollen folgte, erhellte erneut den Schauplatz, und ich konnte zum ersten Mal sein Gesicht sehen. Er schien die Hatz nicht zu begreifen und runzelte mehrmals nervös die Stirn. Ja, er war richtig verwundert, machte jedoch keinerlei Anstalten, seinen Häschern Worte zu seiner Verteidigung entgegenzurufen oder sie um Erbarmen zu bitten. Augenscheinlich empfand er keine wirkliche Angst, sondern eher maßlose Irritation. Er ließ sich von der Mauer auf die andere Seite in den Nachbargarten fallen und war aus unserer Sicht verschwunden. Kong, Hermann und Hermann und einige Sekunden später auch meine Wenigkeit erreichten endlich die Mauer, um gerade noch rechtzeitig mit ansehen zu dürfen, wie unser Verdächtiger bereits die gegenüberliegende Mauer emporkraxelte und sich cool anschickte, von dieser in den nächsten Garten zu springen. Also das Ganze noch einmal. Wir folgten seiner Absonderlichkeit, überquerten den Garten und bestiegen die Mauer. Er war weg, wie vom Erdboden verschluckt, dahingefahren in sein Yellow Submarine-Land, aus dem er wohl gekommen sein mochte. Was wir jetzt zu Gesicht bekamen, war nur die Wiederholung des Vorangegangenen. Abermals ein Garten, abermals Mauern im Rechteck, abermals eine unübersichtliche Landschaft aus kahlen Bäumen, abgestorbenen Blumenbeeten, umherfliegendem Gartenmobiliar, undefinierbarem Garagenschrott und dem obligatorischen, traurigen Grill. Kong überlegte angestrengt, und wie alle Vorgänge in seiner schlichten Psyche bildete sich auch diese Regung glasklar in seinem Gesicht ab. Er hätte einen wunderbaren Lehrer für Taubstumme abgegeben. Dann wandte er sich an mich. »Nee, D, wo das Aas geblieben ist, Klugscheißer?« Er bat mich um meine Meinung. »Diese Ehre, diese Gnade, der Kerl hatte ganz vergessen, dass er mich noch vor ein paar Minuten aufspießen, vierteilen und durch den Fleischwolf drehen wollte.« »Nein«, gestand ich, »bei diesem Sauwetter und dieser höllischen Finsternis weiß ich ja nicht einmal mehr, wo meine Wohnung geblieben ist.«
»Der ist bestimmt weiter, Boss«, schlug der ewig grinsende Hermann vor. »Der ist mit absoluter Sicherheit über die nächste Mauer und türmt immer weiter. Es bleiben aber nur noch 3 Gärten übrig, dann ist Ende des Kartons. Dort, wo der Bezirk spitz zuläuft, können wir ihn schlappen.«
Kong zauberte ein begeistertes Lächeln auf sein Gesicht. Einfache Lösungen faszinierten ihn.
»Ja, ja, ja«, hechelte er.
»Also los«,